So, mal schauen, was ich heute zuerst verliere, meine Stimme oder eure Aufmerksamkeit. Deswegen werde ich ab und zu einen Schluck Tee nehmen müssen. Genau. So. Hattest du schon mal diese Situation, dass du jemandem ein Geschenk machen wolltest oder vielleicht eine Überraschung? Ja, du hast dir wirklich Gedanken gemacht, du überlegst dir was Schönes, du investierst Zeit und du investierst Geld und du willst jemandem eine Freude machen. Und ja, du investierst wirklich viel und du freust dich richtig auf diesen Moment, wo du das überreichen kannst, wo du diesem Menschen diese Freude machen kannst. Und dann kommt dieser Tag und du überreichst dieses Geschenk, du machst diese Überraschung und die Person reagiert nicht, wie du es erwartet hast. Sie ist einfach vielleicht total gleichgültig. Sie schätzt es überhaupt nicht wert, was du getan hast. Vielleicht ist sie auch nicht so überrascht, wie du es dir erhofft hast. Ja? Die Reaktion ist einfach nicht die du erwartet hast. Wie fühlst du dich dann? Enttäuscht, oder? Man ist wahnsinnig enttäuscht. Man steckt so viel rein, man gibt so viel und man kriegt nichts zurück. Und Gott hat uns das größte Geschenk gemacht mit Christus. Er hat uns mit ihm alles gegeben. Und Gott erwartet auch eine Reaktion. Und wie sieht diese Reaktion aus? Was ist deine Antwort? Es ist nicht so wie bei einer Überraschung, wo man sich kurz freut und überrascht ist und das vergeht dann mit der Zeit, sondern diese Antwort auf das Geschenk Jesus Christus zieht sich durch unser Leben und nimmt in unserem Leben auch zu. Und es ist nicht so, dass Gott uns dieses Geschenk gegeben hat und jetzt wartet und gespannt ist, na, was machen die jetzt damit, wie reagieren sie, sondern Gott hat eine klare Vorstellung, wie das aussehen soll. Und er zeigt es uns in seinem Wort klar. Und ich möchte mit euch heute nur zwei Verse betrachten. Ich werde noch andere Verse erwähnen, aber im Prinzip soll es heute um zwei Verse gehen aus 1. Petrus 1, die Verse 13 und 14. 1. Petrus 1, die Verse 13 und 14. Bevor wir zu diesen Versen gehen, ist es natürlich wichtig, was waren den ersten 12 Versen? Was wurde schon gesagt? Was wurde vorher gesagt? Und in den ersten 12 Versen geht es eigentlich um unsere Identität. Es geht um das, was Gott uns gegeben hat. Es geht um dieses Geschenk. Dieses Geschenk wird da beschrieben. Und ich möchte es ganz grob zusammenfassen, was in diesem Geschenk enthalten ist. Als Christ wurde dir unfassbare Gnade geschenkt. Du wurdest von Gott erwählt und sein Sohn Jesus Christus hat sein Blut für dich vergossen. Und er hat dir eine Hoffnung gegeben durch die Auferstehung aus den Toten. Und der Heilige Geist bewirkt deine Wiedergeburt. Und du wurdest wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, eine Hoffnung auf ein ewiges, herrliches Erbe. Und weil du von Gott angenommen bist, lehnt die Welt dich ab. Du bist ein Fremder auf dieser Welt. Aber du kannst Hoffnung haben, du wirst bewahrt bis ans Ende. Okay? Das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, das, was Gott uns mit Christus gegeben hat. Gottes Geschenk an dich. Und jetzt möchte ich den Vers 13 mal vorlesen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und dieser Vers beginnt mit damit. Also das, was wir heute anschauen werden, diese zwei Verse, die beziehen sich auf das, was in den ersten 12 Versen gesagt wurde, auf unsere Identität. Weil wir dieses großartige Geschenk von Gott bekommen haben, deswegen, darum werden wir zu gewissen Dingen jetzt aufgefordert. Und das wollen wir uns anschauen. Und in diesem Vers will ich auf drei Punkte eingehen und die sind auch sehr einfach zu entdecken. Das sind diese drei Aufforderungen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Zweitens, seid nüchtern. Und drittens, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das sind die drei Punkte, auf die ich in diesem Vers eingehen möchte. Die erste Aufforderung ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Es gibt eine sehr interessante Parallelstelle im Alten Testament. Vielleicht hat Petrus daran gedacht. Und zwar ist es die Situation, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten war, in der Sklaverei. Und da kam dann dieses Passafest. Ja, Gott hat Israel ja auf wunderbare Art und Weise aus der Sklaverei befreit. Und das war in der Passanacht. Sie mussten ein Passalamm schlachten, um vor der 10. Plage verschont zu bleiben. Und in dieser Passanacht gab es also dieses Passafest. Und dann gibt es in 2. Mose 12, Vers 11. Genau, 2. Mose 12, Vers 11. Da heißt es, so sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Eine Bereitschaftshaltung. Sie sollen fertig sein, um loszuziehen. In dieser Nacht werden sie befreit. Und hier heißt es, macht euch bereit, Lenden umgürtet, Schuhe an den Füßen, Stäbe in den Händen. Ihr sollt es in Eile essen. Also es ist eine Art Bereitschaftshaltung. Seid bereit, rauszuziehen. Ich werde euch rausführen. Warum umgürten? Wir können damit heutzutage nicht mehr viel anfangen, aber früher waren die Gewänder bis zum Boden. Und wenn man irgendwie loslaufen wollte, hat man das Gewand ganz unten genommen, bis zur Hüfte hochgezogen und dann mit einem Gürtel festgebunden, sodass dann die Beine nur noch bis zu den Knien bedeckt waren. Und man hatte Beinfreiheit. Man konnte viel besser laufen. Auch wenn man in einen Krieg gezogen ist oder in einen Nahkampf, da brauchst du Beinfreiheit, da musst du schnell sein. Und dazu wurde das Gewand um die Lenden umgürtet. Und Gott sagt zu den Israeliten, ihr sollt dieses Mal in Eile mit Hast feiern, mit einer Aufbruchsstimmung. Es ist kein Fest wie Weihnachten, man isst gut, man entspannt, es ist so alles so ruhig. Nein, es ist Anspannung, ein ganz anderes Fest. Und Petrus sagt hier, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Hier geht es nicht um unsere Kleider, es geht nicht um unsere Lenden, es geht um unsere Gesinnung, es geht um unser Denken, es geht um unsere Gedanken und um unsere innere Einstellung. Weil wir dieses großartige Geschenk bekommen haben, deswegen sollen wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten. Sammelt eure Gedanken, euer Denken. Lasst euren Gedanken nicht freien Lauf. Ich habe hier zwei Bibelverse, auf die ich kurz eingehen möchte. Okay, das ist die falsche Stelle. Ich lese es einfach vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Denken, dein ganzes Denken. Oder in 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlösse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wenn ich so ein langes Gewand anhabe und anfange zu rennen, was passiert? Das Gewand fliegt in alle Richtungen und es flattert rum. Und genau das sollen wir bei unseren Gedanken vermeiden, dass unsere Gedanken in alle Richtungen gehen und wir uns mit allen möglichen Sachen beschäftigen vielleicht. Wir sollen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Unsere Gedanken sollen nicht wie freie Vögel durch die Gegend fliegen, sondern wir sollen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen. Sie sollen nicht in verschiedene Richtungen gehen, sondern eine. Keine andere Ideologie als Christus. Und was passiert, wenn das Gewand so hin und her flattert? Was passiert beim Laufen? Es stört unheimlich. Ich kann überhaupt nicht vernünftig laufen. Es bremst mich. Vielleicht stolper ich auch. Also es hält mich auf. Und deswegen sollen wir, und genau das kann man auch gut auf unseren christlichen Lebenswandel übertragen. Wenn unsere Gedanken überall rumfliegen, dann bremst es uns in der Nachfolge. Es hindert uns. Es stört uns. Und jetzt eine persönliche Frage. Worüber denkst du am meisten nach? Vielleicht sogar gerade jetzt. Vielleicht machst du dir über irgendeine Sache Sorgen und das beschäftigt dich die ganze Zeit. Worüber denkst du am meisten nach? Und das Interessante ist, dass wir das gar nicht verheimlichen können, weil wir wissen, Lukas 6, Vers 45 lesen, wovon dein Herz voll ist, das geht in den Mund über und du redest darüber. Bei mir war es früher so, dass ich mich sehr für Fußball interessiert habe. Ich konnte Nachrichten lesen ohne Ende. Ich konnte mir so viel anschauen und mich so viel damit beschäftigen und es war auch ständig in meinem Kopf und es hat mich auch total eingenommen, wenn das Ergebnis nicht gepasst hat oder irgendwas nicht gestimmt hat, hat es mich total beschäftigt. Und ich weiß, dass es ein schwieriger Bereich für mich ist und ich muss da meine Grenzen ziehen, dass ich mein Gehirn oder meine Gedanken nicht mit diesen Informationen fülle, weil ich sonst ständig daran denke oder mir Gedanken darüber mache. Oder vielleicht sind es irgendwelche existenziellen Sorgen oder du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Und dann dürfen wir Gottes Wort nehmen und ich darf da lesen, dass Gott, er sorgt sich um die Blumen, er sorgt sich um die Vögel, er wird sich viel mehr um mich sorgen. Und dann kann ich meine Sorgen unter den Gehorsam Christi stellen und meine Gedanken. Und ich kann sagen, und ich kann Gott vertrauen. Ich nehme sein Wort wörtlich und ich stelle meine Sorgen, meine Gedanken unter sein Wort, unter seinen Gehorsam. Es geht aber nicht nur darum, über was wir nachdenken, sondern wie viel, wie es bei mir damals mit dem Fußball war. Fußball ist per se nicht schlimm. Aber was macht es mit mir? Wie sehr nimmt es mich ein? Wie sehr nimmt dich deine Interessen ein? Die Dinge müssen ja gar nicht falsch sein, aber sie nehmen uns oft so ein. Und wir kennen diese berühmten Verse aus Psalm 1, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wie wollen wir denn über sein Gesetz, über sein Wort nachdenken, wenn unsere Gedanken voll mit anderen Sachen sind? Unser Kopf muss frei sein, wir müssen natürlich sein Wort lesen und sein Wort kennen, um darüber nachsinnen zu können. Also, was von uns hier erwartet wird, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung eine Bereitschaftshaltung. Fokussier dich, richte deine Gedanken auf Christus, vor allem auch auf die Wiederkunft. Und ich denke, das ist hier auch ein sehr wesentlicher Punkt. Es geht auch vor allem, dass wir uns ausrichten auf die Wiederkunft Christi, auch unser Denken, dass wir das immer im Blick haben. Jesus Christus kommt wieder. Und wir sollen mit dieser Erwartungshaltung leben und einfach auch dieses Bewusstsein haben. Meine Zeit hier auf der Erde ist begrenzt. Es wird ein zweites Wiederkommen geben. Warren Wiersbe hat mal gesagt, ein Christ, der die Wiederkunft Christi erwartet, hat eine größere Motivation zum Gehorsam als jemand, der die Wiederkunft ignoriert. Wenn wir unsere Gedanken auf die Wiederkunft Christi richten und dementsprechend leben, dann können wir vielen weltlichen Dingen entfliehen, die sonst unsere Gedanken belasten und unseren geistlichen Fortschritt behindern können. Seid umgürtet. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Richte deine Gedanken auf Christus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wozu wir aufgefordert werden, ist, seid nüchtern. Was ist das Gegenteil von nüchtern? Das Gegenteil von nüchtern ist Betrunkenheit. Und wie ist man, wenn man betrunken ist? Man verliert die Kontrolle über sein Denken und über sein Handeln. Vermutlich haben die meisten von uns schon mal einen Betrunkenen erlebt. Ab einem gewissen Zeitpunkt fängt er an, irgendeinen Schwachsinn zu reden. Oder er wird vielleicht emotional und sagt Dinge, die er sonst nicht gesagt hätte. Man kann nicht mehr klar denken und vielleicht zum Teil auch nicht mehr auf den beiden Beinen stehen. Von geradeaus laufen ist überhaupt gar nicht die Rede. Also es ist ein totaler Kontrollverlust. Nüchtern, wozu wir aufgerufen werden, heißt hingegen, ich habe eine klare Sicht. Ich sehe die Dinge klar. Ich bin bei klarem Verstand. Ich habe mich unter Kontrolle. Das bedeutet nüchtern sein. Das heißt, in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Wollen habe ich alles unter Kontrolle. Und auf uns übertragen bedeutet es, nicht die geistliche Kontrolle zu verlieren. Nicht das zu tun, was die Welt tut. Jesus sagt in Johannes 17, ihr seid noch in der Welt. Wir sind noch in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Und deswegen sollen wir nüchtern sein. Und wir wissen alle, wie sehr die Welt uns einnimmt. Die Welt beeinflusst uns heute stärker denn je, vor allem auch in unserem Denken. Und du kennst es. Es ist wie so ein langes Gewand, das uns abhält zu laufen. So ist die Welt, sie hält dich zurück. Und alles fängt in Gedanken an. Und das Problem ist, die Welt hat uns so viel anzubieten, so viel, worüber wir stolpern können. Und das Schlimme ist, für jeden von uns ist was dabei. Jeder von uns hat irgendwas, wo er extrem Probleme hat. Jeder hat seine Problembereiche. Und das hat dann zur Folge, wenn wir in diesen Dingen leben, dass es uns in der Nachfolge hindert. Und Jesus erwarten wir gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind sehr damit beschäftigt, unseren Begierden nachzugehen, dass man die Wiederkunft Christi am liebsten hinauszögern möchte. Ach, ich will aber unbedingt noch heiraten, bevor Jesus kommt. Oder ach, nee, ich will noch unbedingt diese Reise machen. Oder ich will noch unbedingt das und das erleben. So viele Dinge. Man will, ja, und diese Begierden, die können, das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, man will Dinge genießen, man will Dinge haben. Man kann ständig Unterhaltung konsumieren, man kann irgendwelchen Leidenschaften nachgehen. Und es gibt so viele Dinge, die dich verzaubern und die dich so sehr einnehmen können. Und wie gesagt, es müssen nicht Dinge sein, die per se falsch sind, aber einfach, was machen diese Dinge mit dir? Und das führt dazu, dass wir nicht mehr nüchtern sehen, dass wir die Dinge nicht mehr klar sehen, dass wir keine klare Sicht auf Christus haben. Und man ist so, das ist paradox, man ist so wie die Israeliten, die eigentlich aus der Gefangenschaft raus sind, endlich raus aus dieser Sklaverei. Das war so eine harte Zeit. Und dann in der Wüste denken die sich, ach, wie schön war es eigentlich in Ägypten. Eigentlich würde ich gern wieder zurück. Plötzlich hat Ägypten wieder einen Reiz und man möchte Ägypten gar nicht verlassen. Und so kann die Welt bzw. die Sünde dich manipulieren. Sie kann so dein Denken vernebeln, dass du den Herrn nicht siehst, dass du ihn nicht herbeisehnst. Und auch das Beschäftigtsein. Es geht nicht immer nur darum, was man tut, einfach auch dieses generell Beschäftigtsein. Man befasst sich mit so vielen Dingen in der Gegenwart, man ist mit so vielen Sachen beschäftigt, dass man die Ewigkeit gar nicht mehr im Blick hat. Man ist so auf dieses Leben fokussiert, man hat alle Ziele nur auf dieses Leben fokussiert und denkt gar nicht darüber nach, was kommt eigentlich, wofür leben wir. Vielleicht sind es aber auch deine Probleme. Und bei Problemen sind wir oft sehr, sehr gnädig mit uns. Und vielleicht sind es aber Probleme und Sorgen, die um dich kreisen und du drehst dich ständig um dich selbst. Du versinkst quasi im Selbstmitleid und verlierst total den Blick, dass es eine Ewigkeit gibt, wo es diese Probleme gar nicht mehr gibt. Und es lohnt sich auf dieser Erde, dem Herrn nachzufolgen, ihm zu dienen, mutig zu sein, eine Hoffnung zu haben, anstatt dich ständig um dich selbst zu drehen, was sich auch nur blockiert. Es blockiert dich nur, es hemmt dich nur. Trauer ist nicht falsch, sich zu sorgen ist per se auch nicht falsch. Aber wie gehst du damit um? Versinkst du da drin? Oder vertraust du diese Dinge Gott an? Wie gehst du damit um? Das ist immer entscheidend. Es ist wie ein Gewand, das dich hindert, loszugehen, dem Herrn zu dienen und zu erwarten. Es stört einfach. Oder wie eine Betrunkenheit. Die Sicht ist vernebelt, man sieht es nicht klar, man hat keine Kontrolle. Es blockiert und stört in der Nachfolge. Und wir müssen uns dafür hüten, dass die Welt uns irgendwie so einlullt in dieses Geschehen, dass sie uns gefangen nimmt. Wir müssen nüchtern bleiben und uns ständig bewusst sein, wer wir sind. Das wird auch hier einige Verse weiter gesagt. Wir sind Fremde auf dieser Erde. Wir sind keine Bewohner. Wir sind keine Einsiedler, die sich hier alles besiedeln, sich hier alles so schön machen, um hier ewig zu bleiben. Wir sind Wanderer. Wir ziehen hier durch. Wir sind nur eine kurze Zeit hier. Und wir müssen uns bewusst machen, was unsere Aufgabe ist. Also, der erste Punkt ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Sammle deine Gedanken, richte sie auf den Herrn aus. Schau auf sein Wiederkommen. Hab das im Blick. Zweitens, seid nüchtern. Lass dich nicht von der Welt einnehmen, sondern behalte eine klare Sicht. Und die dritte Aufforderung, die wir hier sehen, ist, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht zu sagen, oh, ich hoffe, morgen scheint die Sonne, morgen wird schönes Wetter. Das ist keine Hoffnung. In der Bibel, wenn es um Hoffnung geht, entspricht es im Kern dem Glauben. Glauben und Hoffnung ist Vertrauen auf Gott. Man vertraut Gott. Vielleicht kann man den Hauptunterschied darin sehen, Glaube ist ein Vertrauen auf das, was in der Gegenwart und in der Vergangenheit passiert. Hoffnung ist das, was noch in der Zukunft passieren soll. Glaube vertraut dem, was Gott getan und gesagt hat. Hoffnung ist, was Gott tun wird. Vielleicht auch nochmal anders gesagt, Glaube akzeptiert und nimmt an, Hoffnung erwartet. Und Petrus sagt hier, setzt eure Hoffnung ganz auf irgendetwas. Also wir sollen unsere Hoffnung festmachen. Nicht so ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Nimm deine Hoffnung, setz sie auf etwas fest, leg sie fest. Und man könnte es auch, dieses Ganz könnte man auch so übersetzen, setz deine Hoffnung bis ans Ende auf irgendetwas. Mach deine Hoffnung auf irgendetwas fest. Endgültig und entschlossen. Deine Hoffnung festlegen. Und Abraham ist uns dein großes Vorbild. Und Christoph hat uns heute in der Bibellese schon den Text vorgelesen, auf den ich jetzt ganz kurz eingehen möchte. Es ist nämlich die Situation, wo Gott zu Abraham kommt und sagt, ich habe dich erwählt, aus dir soll mein Volk kommen. Und dann lesen wir in Römer 4, in Vers 18 lesen wir, Abraham, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Was bedeutet das? Gott hat zu Abraham gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, deine Frau wird einen Sohn gebären. Und warum heißt es hier, Abraham hat da geglaubt, wo nichts zu hoffen war? Abraham war 99 Jahre alt, 100 Jahre alt, als sein Sohn später geboren wurde. Und er war 99 Jahre alt und seine Frau war auch schon in den 90ern. Und Gott sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen. Sie konnten bisher keinen Sohn bekommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie jetzt einen Sohn bekommen? Menschlich gesehen unmöglich, medizinisch auch. Und deswegen heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Da, wo es aus menschlicher Sicht Grenzen gibt, wo es keine Hoffnung gibt und auch gar keinen Grund für eine Hoffnung. Und dann lesen wir in Vers 19, und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Und hier sehen wir wieder, dass Glaube und Hoffnung gleichgesetzt werden. Und die nächsten Verse,
Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was Gott verheißen hat, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist Hoffnung. Er war völlig überzeugt, dass Gott, das, was Gott gesagt hat, das wird er auch tun. Diese völlige Überzeugung, das war seine Hoffnung. Und er wurde stark durch den Glauben, obwohl es Hoffnung gegen Hoffnung war, menschlich gesehen unmöglich. Gott wird tun, was er verheißen hat. Er hat es in der Vergangenheit getan, er tut es in der Gegenwart. Deswegen vertrauen wir ihm auch, dass er es in der Zukunft tun wird. Und er wurde stark, Abraham wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Gott wird verherrlicht, wenn du ihm vertraust. Du ehrst Gott damit, Gott, wenn du sagst, ich vertraue dir, wenn du dich auf seine Verheißungen stützt. Diese Hoffnung ist aber auch etwas, was uns Gläubige gründet. Es macht uns fest, es macht uns standfest, wenn wir eine feste Hoffnung haben. Wir haben einen festen Standpunkt. Und wenn wir sagen, wir vertrauen Gott, wir ehren ihn damit. Wenn wir sagen, ich vertraue Gott nicht, ich zweifle an Gott, dann sage ich, bei Gott kann man sich nicht so sicher sein. Bei Gott muss man vorsichtig sein, ihm kann man nicht vertrauen. Bei ihm wäre ich mir nicht so sicher. Aber als Kind Gottes, das die Gnade empfangen hat, dürfen wir Gott vertrauen. Du sollst Gott vertrauen. Wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich vertraue meinem Bruder Kevin, dann ehre ich ihn damit. Ich sage damit, auf ihn kann man sich verlassen. Er tut, was er sagt. Und genauso ist es bei Gott. Wir ehren ihn damit, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Nicht nur, wenn wir es sagen, sondern wenn wir es auch wirklich tun. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und hier heißt es jetzt, worauf sollen wir unsere Hoffnung setzen? Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sollen unsere Hoffnung nicht auf die Offenbarung Jesu Christi setzen, sondern auf die Gnade. Setzt die Hoffnung ganz auf die Gnade. Wir leben ja im Hinblick auf sein zweites Kommen. Aber unsere Aufmerksamkeit soll auf die Gnade gerichtet sein. Nicht unbedingt auf das Ereignis, nicht auf den Lohn, den wir bekommen werden, sondern auf die Gnade. Wir sind durch Gnade gerettet worden. Jetzt in diesem Moment, wir verlassen uns auf die Gnade. Wir leben nur aus Gnade. Und alles, was uns Christen gegeben wurde, beruht auf seinem gnädigen Vorsatz. Wir leben nur aus Gnade. Wir haben dazu nichts beigetragen. Wir sollen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Es ist nicht unser Verdienst, es ist sein Verdienst. Und ich möchte diesen Vers mit einer Stelle abschließen. Und du kannst diesen Vers einfach zuhören und Gott für diese Verse danken. Es sind wunderschöne Verse aus Titus 2, die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ich fasse noch mal kurz diesen Vers zusammen. Der erste Punkt ist, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Richte deine Gedanken auf Christus aus. Seid nüchtern, habt eine klare Sicht. Setzt deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Hoffe auf die Gnade, weil wir dieses Geschenk bekommen haben. Deswegen werden wir dazu aufgefordert. Lese den Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. In diesem Vers zeigt uns der Apostel Petrus im Prinzip zwei Dinge. Er zeigt uns einmal das Leben, wie das Leben von einem Christen aussah, bevor er gläubig wurde. Im Prinzip das Leben von einem Ungläubigen. Und auf der anderen Seite das Leben von einem Christen, wie das Leben aussehen soll. Fangen wir mit dem an, wie das Leben eines Ungläubigen aussieht. Hier heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wem dienen Ungläubige? Ihren Begierden. Sie werden von den Begierden beherrscht. Sie tun, was sie wollen. Sie machen das, worauf sie Lust haben. Sie tun das, wonach einmal halt verlangt. Man wird getrieben. Und man gehorcht seinem Verlangen. Und dieses Verlangen oder Begierde oder Sünde oder Lust kann alles Mögliche sein. Da denkt man vielleicht an sexuelle Lust, an Habsucht, an Neid. Vielleicht Anerkennung. Man will als etwas gelten. Man stellt sich besser dar, als man ist. Es kann Faulheit oder Bequemlichkeit sein. Rechthaberei. Es kann sein, dass du andere schlecht machst, um besser dazustehen. Oder vielleicht ist es auch irgendwie Ablenkung. Viel Unterhaltung, vielleicht ist es auch diese Lust nach Konsum. Und du weißt ganz genau, was in deinem Herzen für eine Begierde hochkommt. Du weißt ganz genau, was du für Problembereiche hast. Und was diese Begierde dir einredet. Du brauchst mich. Du brauchst mich, um glücklich zu sein. Ich will das jetzt. Und ich will das genießen. Und was haben die Menschen getan, von denen Petrus hier schreibt? Sie haben dieser Begierde gehorcht. Sie haben dieser Begierde nachgegeben. Diese Begierde herrschte über sie und sie haben dieser Begierde nachgegeben. Sie tun, wonach einem ist, wonach einem verlangt. Und sie haben es nicht mal gemerkt. Hier heißt es, die in ihrer Unwissenheit dienten. Sie wissen es nicht einmal. Sie denken, sie sind frei. Sie denken, sie leben ein selbstbestimmtes Leben. Ich kann tun und machen, was ich will. Ihr Christen, ihr müsst euch an so verschiedene Regeln halten. Ihr seid so eingegrenzt. Ich kann machen, was ich will. Nein, du bist beherrscht. Du bist ein Sklave deiner Begierde, ein Sklave der Sünde. Und das Fatale ist, dass sie diesen elenden Zustand gar nicht sehen. Sie sind blind. Sie verstehen nicht, dass wenn sie ihren Begierden gehorchen, dass sie Gott ungehorsam sind. In 1. Petrus 4, Vers 2 lesen wir, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Also, entweder du lebst den Lüsten der Menschen oder dem Willen Gottes. Es gibt nur diese zwei Optionen. Aber Petrus schreibt hier, das war früher, okay? Er schreibt das hier an die Christen und er sagt, bei euch Christen war das früher so. Jetzt ist es nicht mehr so. Ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft der Begierde. Wie bezeichnet Petrus sie denn? Als gehorsame Kinder. Jetzt sind sie nicht mehr gehorsame Kinder der Begierde, sondern gehorsame Kinder Gottes. Und wie ist das passiert? Haben sie eine gute Verhaltenstherapie gemacht oder wie hat das geklappt? Und jetzt sind wir wieder bei den ersten 12 Versen. Es geht wieder um unsere Identität. Es ist das, was Gott an dir getan hat. Es wurde ein übernatürliches Werk der Gnade an uns Christen vollzogen. Wir wurden von Gott verändert. Und hier gibt es wieder eine sehr schöne Parallelstelle aus Epheser, die Verse 2, 1 bis 5, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünde. Ja, das war unser Zustand. Wir waren tot. Sie wussten es nicht. Wie kann ein Toter, der sieht seinen elenden Zustand nicht? In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gelebt wie die Welt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also nicht Söhne des Gehorsams, sondern Söhne des Ungehorsams waren wir früher als Ungläubige. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Wir haben unseren Begierden nachgegeben, wir haben in ihnen gelebt, indem wir den Willen des Fleisches in der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Also, das war unsere Identität, Kinder des Zorns. Wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Errettet. Das ist unsere Identität. Wir sind aus Gnade errettet und werden jetzt als gehorsame Kinder bezeichnet. Kinder des Gehorsams. Petrus sagt aber nicht, passt euch nicht den Begierden an, lebt so, damit ihr Kinder des Gehorsams werdet. Gott hat uns zu Kindern des Gehorsams gemacht. Gott hat es gemacht und das ist deine Identität, wenn du ein Christ bist, wenn du durch seine Gnade verändert wurdest. Aber wenn du das jetzt umdrehen willst und sagst, ich will mich anstrengen, ich will das alles so halten, um ein Kind Gottes zu werden, dann wirst du scheitern. Du wirst nur frustriert. Aus eigener Kraft schaffst du es nicht, weil nur Gott dir diese Identität geben kann. Du brauchst seine Gnade. Und dann wirst du auch erleben, dass du gegen Sünde kämpfen kannst. Vorher wirst du immer scheitern. Erst wenn du seine Gnade bekommen hast, dann kannst du gegen die Sünde ankämpfen. Was ich interessant fand, als ich diesen Vers so gelesen habe, hier heißt es, passt euch nicht an. Jetzt würdest du sagen, ich habe das ja früher auch schon gemacht, als ich gesündigt habe, als ich ungläubig war. Warum muss ich denn mich denn anpassen? Ich kenne das ja schon. Wo passt man sich denn an? Man passt sich da an, wo man nicht reinpasst. Wenn ich jetzt beispielsweise mit der obersten Klasse aus Deutschland, mit der Regierung oder mit wem, mit ganz hohen Menschen mit hohem Rang, wenn ich mit denen essen gehe oder auf irgendein Fest oder so, dann müsst ihr mich anpassen. Das Verhalten, wie benimmt man sich, wem gibt man zuerst die Hand, wie sitzt man am Tisch, welche Gabel, welchen Löffel nimmt man zuerst. Ich müsste mich anpassen, ich habe ja keine Ahnung. Ich passe da nicht rein und ich müsste mich anpassen, um da nicht aufzufallen. Und genau das Gleiche ist es auch hier. Du hast eine neue Identität, du bist ein Kind des Gehorsams. Und wenn du die Identität eines Christen hast, dann passt das nicht mehr mit den Handlungen der Welt überein, mit der Sünde in der Welt. Das passt einfach nicht. Die Identität und das Leben in der Welt stimmen nicht überein. Das, was die Bibel Sünde und Begierde nennt. Es passt nicht zu deiner Identität und deswegen ist hier davon die Rede, pass dich nicht an. Das gehört nicht zu dir. Es ist nicht deine Identität. Wenn du danach lebst, dann lebst du wieder deiner Identität. Es passt nicht zusammen. Es ist unnatürlich und du merkst, dass es unnatürlich ist, weil du das nicht mehr so genießen kannst. Weil wenn du in dieser Begierde fällst, wenn du der Sünde nachgibst als Christ, dann merkst du es ja. Und das ist auch ein ganz starkes Kennzeichen, zu wissen, dass du ein Christ bist. Wenn du eine Sünde begehst und es wurmt dich, es ärgert dich, du bist traurig darüber, du bist verzweifelt. Vorher war es dir egal, du hast es getan, nach deinem Willen gelebt, das war doch schön. Du hast alles konsumiert, was du wolltest. Jetzt lebst du aber nicht mehr als Kind des Ungehorsams, sondern als Kind des Gehorsams. Und es passt nicht mehr zu deiner Identität und du merkst es. Heißt das, dass Christen nicht mehr den Begierden nachgeben und nicht mehr sündigen? Nein, heißt es nicht, weil sowas lesen wir auch in der Bibel nicht. Aber wieso falle ich dann immer noch in die Begierde? Bin ich überhaupt ein echter Christ? Wieso werde ich die Sünde nicht los? Die Herrschaft der Begierde, der Sünde, die ist gebrochen. Und wir lesen in 1. Petrus 4, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, also wieder, wir sind Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Es ist ein Kampf. Uns wird gesagt, ihr werdet kämpfen. Das ist ein Kampf, den du täglich führst und diesen Kampf wirst du bis an dein Lebensende kämpfen. Aber du bist nicht allein. Wir alle kämpfen. Wir alle kämpfen diesen Kampf bis zum Ende. Wir kämpfen nicht um unsere Stellung. Die Stellung ist klar. Wir kämpfen gegen die Begierde, die uns immer wieder gefangen nehmen will. Wir kämpfen nicht um unsere Identität. Die hat uns Gott gegeben. Wir kämpfen gegen die Begierde, gegen das, was nicht mehr zu unserer Identität passt. Das, was wir nicht mehr wollen. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Die Begierden, die manipulieren uns. Sie sabotieren uns. Es ist ein täglicher Streit, den wir zu kämpfen haben. Und ja, es gibt die Begierden noch und du wirst auch Tag für Tag damit kämpfen. Und die Bibel fordert uns auf, diese Begierde zu töten, abzulegen, wegzulaufen, zu fliehen. Wir kämpfen zwar gegen die Begierde, aber sie herrscht nicht mehr über uns. Wir sind Kinder des Gehorsams, wir sind Kinder Gottes. Lebt, was ihr seid. Spurgeon hat es mal sehr schön gesagt. Der Christ hat freilich noch Sünde in seinem Herzen, aber er seufzt und er weint darüber und er kämpft dagegen an. Ich möchte es nochmal lesen. Spurgeon sagt, der Christ hat freilich noch Sünde in seinem Herzen, aber er seufzt und er weint darüber und er kämpft dagegen an. Im Römerbrief, da schildert das Paulus wunderbar. Und da gibt es die Stelle, wo er sagt, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Und dann in Römer 7, Vers 24 sagt er, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Geht es dir manchmal so, dass die Sünde dich so niederdrückt und du denkst, wann hört das Ganze endlich auf? Beschreibt das dein Leben. Und vielleicht hast du gerade mit einer Sünde zu kämpfen. Aber es gibt Hoffnung für dich. Da ist Gnade, die dich stärken kann, dass du die Sünde überwindest. Darum lebe als Kind des Gehorsams. Hör nicht auf zu kämpfen. Gib dich nicht zufrieden damit, wenn Begierden dich einnehmen oder über dich herrschen wollen. Denn die Herrschaft der Begierde ist beendet und Christus herrscht in deinem Leben. Damit bin ich zum Abschluss gekommen. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich will dir